Einblick nachgefragt.
Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
Krankenhausreform und Digitalisierung im Gesundheitswesen. Was kommt auf uns zu? Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz im Gespräch mit Dr. Andrea Grebe über die anstehende Krankenhausreform, die schleppende Digitalisierung und ethische Fragen der Ressourcenverteilung.
Dr. Andrea Grebe ist Fachärztin für Innere Medizin und Gesundheitswissenschaftlerin. Bis Ende 2020 leitete sie als Vorsitzende der Geschäftsführung die Vivantes GmbH in Berlin. Zuvor war sie Geschäftsführerin eines kommunalen Klinikverbunds in Baden-Württemberg und bei einer der führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften tätig. Seit 2021 nimmt sie in Berlin verschiedene Aufsichtsrats- und Beiratsfunktionen wahr, im Gesundheitsbereich als Vorstandsmitglied der Stiftung Deutsches Herzzentrum Berlin. Aktuell schließt sie ein Studium der Medizinethik ab.
Mit Dr. Andrea Grebe diskutiert Christoph Nitz die dringendsten Fragen der Gesundheitsversorgung. Wie kann die Krankenhausreform gelingen? Welche Rolle spielen kommunale Krankenhäuser in der neuen Krankenhauslandschaft? Warum hinkt Deutschland bei der Digitalisierung hinterher? Und welche ethischen Herausforderungen ergeben sich aus dem medizinischen Fortschritt? Ein Gespräch über Reformen, Widerstände und die Zukunft des Gesundheitswesens.
Schönen guten Tag, Frau Dr. Grebe. Ich freue mich, dass Sie Zeit für den Einblick-Podcast gefunden haben.
Ja, gerne, Herr Nitz. Freut mich auch sehr.
Das Thema, das derzeit durch den Wahlkampf ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, aber was eines der wichtigsten Themen in der Gesundheitsversorgung für die kommenden Monate und Jahre sein wird, ist die Krankenhausreform. Ihre Meinung, welche Aspekte dieser geplanten Reform halten Sie für besonders wichtig?
Die Krankenhausreform ist in der Tat im Moment sicherlich die präsenteste, zumindest auch für alle, die aus dem Gesundheitsbereich kommen. Ich denke, das deckt sich auch mit der Ansicht von vielen von meinen Kollegen, dass wir schon sagen, man muss nicht mit allen Details einverstanden sein, aber die Dinge, die jetzt angeschoben worden sind, stehen schon länger im Raum. Und insofern jetzt wieder aus meiner Sicht, ich bin ja so ein bisschen jetzt auch mit etwas Abstand blicke auf die Kliniklandschaft drauf zurück, aber auch durch die Erfahrung, denke ich, sind das schon wichtige Punkte, die angegangen werden sind. Es wird sicherlich an der einen oder anderen Stelle wehtun, aber ich denke, es ist auch in Richtung einer auch Verbesserung oder Qualitätserhöhung für die Patientinnen, Patienten oder Bürgerinnen notwendig.
Ihr Nachfolger in Ihrer Funktion bei Vivantes, Herr Dankert, hat gesagt, er könne sich vorstellen, dass 20-25% der Betten im Vivantes-Konzern zur Verfügung gestellt werden könnten oder quasi zu viel sein. Sein Konterpart, Professor Krömer bei der Charité, sagt wiederum, sowas würde er nicht sagen, bezogen auf sein Haus, aber er glaubt, dass jedes Krankenhaus, das kleiner als 100 Betten ist, keine Überlebenschance hat. Zu welcher dieser zwei Aussagen würden Sie eher neigen oder beziehen Sie eine eigene Position?
Also ich denke, beide haben recht oder ich teile beide Ansichten. Es ist auf der einen Seite so, Vivantes ist ja ein großes Unternehmen. Wir sind hier in der Metropolregion in Berlin, größte Stadt Deutschlands. Ich denke auch, man konnte konzentrieren, was auch aus baulichen Qualitätsgründen sinnvoll ist. Also das will ich jetzt insofern nicht weiter kommentieren, aber grundsätzlich teile ich die Ansicht von Herrn Dankert. Die kleinen Häuser, man sieht das auch in Metropolen oder hier in Berlin, dass wir natürlich noch sehr viele kleine Strukturen auch haben. Und ich sehe es auch in der Fläche so, dass die es schwer haben werden, zumindest in der jetzigen Form so weiter zu bestehen. Und das wird auch ganz, pragmatische Gründe haben werden, nämlich durch Demografie auch das Personal zu finden, ne? Und wie jetzt eventuell eine Transformation von diesen kleinen Strukturen mit 50 oder 100 Betten aussieht, wird sich eben zeigen, ob das wie angedacht, ja, Ambulanz oder wo ich sage, ich kann auch mal eine Nacht übernachten, weil das hat immer Folgen, wenn ich sage, ich will ein Krankenhaus-Light oder ein Krankenhäusle haben, muss man immer bedenken, 24/7 und ich muss rund um die Uhr Personal vorhalten und. Zusammengefasst ist vielleicht jetzt etwas diplomatisch, aber teile ich beide Ansichten, ja, dass das auch gerade hier auch gibt ja auch Rhein-Main, München, in den großen Städten, dass auch hier was passieren muss.
Ja, es kam jetzt in den Medien, dass das DRK-Haus in Westend die stationäre Versorgung einstellt. Also das auf dem Gelände sind ja schon viele Start-ups und andere Unternehmen, die sich mit anderen Dingen befassen. Da wird quasi konsolidiert und man konnte auch lesen, dass andere Häuser sowohl im konfessionellen Bereich, aber auch im kommunalen Bereich in Berlin auch in der Diskussion sind. Also da wird auf jeden Fall weiter diskutiert sein. Welche Rolle, finden Sie, sollten Ihrer Meinung nach kommunale Krankenhäuser, wie natürlich auch Vivantes, in einer reformierten, in einer neuen Krankenhauslandschaft künftig spielen?
Also zum einen haben kommunale Kliniken in den Städten, haben häufig betreiben noch sehr große Kliniken. Wir waren und sind auch weiterhin als, oder ich sage ich wir, aus alter Verbundenheit, dass Vivantes eben auch als der größte kommunale Klinikbetreiber in der Arbeitsgemeinschaft kommunaler Kliniken. Und da sieht man eben auch, dass wirklich noch dann ein Großteil sehr große Häuser sind, die in den Städten von der öffentlichen Hand eben betrieben werden, aber auch in den Flächenstaaten wie Bayern, Baden-Württemberg und auch Niedersachsen sind es eben viele kleine Häuser noch, ne? Also insofern würde ich es fast gar nicht so sehr an der Trägerschaft festmachen, sondern eher gucken, welche Themen sind in der entsprechenden Versorgungsregion zu lösen. Habe ich eben, es ist ein ganz anderes Thema. Ich komme ursprünglich aus Nordhessen. Und da sieht eben die Versorgungssituation anders aus als in im Nordrhein-Westfalen, in Köln, Düsseldorf, Essen oder um Dortmund, Hamburg, um nicht immer Berlin zu nennen. Und von daher gesehen muss man gucken, was braucht man in Brandenburg oder in Mecklenburg-Vorpommern. Und würde es fast weniger jetzt an der Trägerschaft festmachen.
Haben wir uns vielleicht eine lange Zeit auch zu sehr dran gewöhnt, dass man quasi jede Behandlung, jede Operation, jede Untersuchung quasi an jedem Krankenhaus, sagen wir mal, innerhalb von einer Viertelstunde Erreichbarkeit erwartet? Also es wird ja auch oftmals gesagt, den Bürgerinnen und Bürgern ist nicht zuzumuten, für die und die Fachuntersuchung eine Stunde zu reisen.
Ja, also teile ich. Und ich glaube auch, dass jedes Land, also ob wir jetzt nach Skandinavien gucken oder vielleicht Frankreich oder in die Schweiz, natürlich seine Geschichte von der Entwicklung des Gesundheitswesens hat, auch sicherlich kulturell von der Bevölkerung über die Jahrzehnte von einer Erwartungshaltung geprägt ist. Und da ist es in der Tat meiner Ansicht nach so, dass wir hier schon auch eine Erwartungshaltung haben, dass an jeder Ecke rund um die Uhr ein Krankenhaus ist, was eben sofort die perfekte Versorgung übernimmt. Das wird es auch aus der Medizin schon gar nicht mehr herausgeben, weil wir haben Expertinnen und Experten in Zentren sitzen, Medizin spezialisiert sich immer mehr. Also das ist eher dieses Gefühl und jeder von sich selber weiß, wie schwer es ist, Verhalten zu verändern. Und das ist, glaube ich, auch eine große Herausforderung für die Politik, für Politikerinnen und Politiker, das eben gut zu kommunizieren. Also ich habe da jetzt auch nicht die Lösung, ja. Aber das teile ich. Da sehe ich uns Bürgerinnen und Bürger, nehme ich mich gar nicht aus, auch in der Pflicht, mehr Verantwortung zu übernehmen und nicht gleich reflexartig, das geht nicht. Wenn man wieder auf die Ergebnisse schaut oder die Ergebnisqualität, leben wir länger, sind wir gesünder, sind wir glücklicher, sind wir zufriedener, muss ich sagen, sind wir nicht unbedingt an der Spitze der Bewegung in Deutschland. Und deswegen, das ist sicherlich schwierig, weil es wird reflexartig sofort dann von den Kommunen, von allen Lobbyvertreterinnen und Vertretern wird dann gleich das Stoppschild rausgehalten. Und das wird's aber, wie gesagt, das kann man machen, aber es wird nicht an den Tatsachen vorbeiführen. Und die sind da, von Demografie, Finanzierung angefangen. Sicherlich auch die Dynamik durch den medizinisch-technischen Fortschritt. Das wird, die Herausforderungen werden nicht kleiner.
Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat es ja daran festgemacht, also der ist mit Ihnen einer Meinung, der sagt, wir geben zu viel Geld ins System und die Qualität ist bestenfalls im europäischen Vergleich im Mittelfeld. Und er sagt jetzt, wenn wir wieder zu den Krankenhäusern kommen, war sein Kritikpunkt, dass zum Beispiel im Bereich der Herzerkrankungen Operationen und Behandlungen vorgenommen werden an Krankenhäusern, die dafür nicht spezialisiert sind, wo also Operationen und Behandlungen einfach zu selten vorkommen und durchgeführt werden. Und er sagte, es könnten sehr viel mehr Menschen quasi gerettet, geheilt, besser behandelt werden, wenn man quasi diese Konzentration in den drei Levels vorsieht und wenn eben für bestimmte Erkrankungen, die jetzt an einem Level 1 Krankenhaus nicht erbracht werden können, wenn man da eben dann je nach Schwierigkeitsgrad in die anderen Krankenhäuser geht. Wie hat er da recht? Muss ich das erst nochmal durchsetzen? Wie stehen Sie zu diesem Ansatz, den er da hat?
Also ich teile nicht alles, was unser Bundesgesundheitsminister sicherlich da auch manchmal auch etwas provokativ in den Raum stellt und was das Gebiet von kardiologischen Themen anlangt. Mir fällt da auch ein, über die letzten Jahre, Schlaganfallversorgung, ist schon sehr viel an Zentralisierung passiert. Also das möchte ich als erstes mal hinstellen. Er ist natürlich auch Politiker und zieht dann sicherlich an der einen oder anderen Ecke da was hoch. Und da ist schon über gewisse Qualitätsanforderungen, was personelle Ausstattung anlangt, hat sich da schon eine Zentralisierung rausgestellt. Also wenn jemand eine Herzklappe haben will oder braucht, wird das sicherlich nicht irgendwo in einem 100-Betten-Krankenhaus vorgenommen oder sind dann vielleicht Einzelkasuistiken. Auch die Schlaganfallversorgung ist auch schon durch diese Strukturierung, denke ich, auch schon eine gute Zentralisierung und Stufung, auch ohne jetzt die neue Krankenhausreform. Besser werden kann man immer. Und dass immer mal wieder sicherlich auch vielleicht dort schwarze Schafe irgendwo sind, die dann sagen, ich kann's doch, ne, ich komme doch gerade von der Universität, war dort Oberärztin, Oberarzt und bin jetzt in einem kleineren Haus. Und das mag ja auch sein, nur ich muss es eben 24 Stunden, 7 Tage in der Woche und ich brauche dazu ja auch entsprechende Unterstützung. Also es reicht ja nicht, dass das eine Person kann. Also insofern würde ich das jetzt gar nicht mal so sehr an jetzt vielleicht Kardiologie und oder jetzt Neurologie festmachen. Wir haben sicherlich noch, was onkologische Versorgung anlangt, wenn man sich da Zahlen anguckt, was sowieso Gott sei Dank vielleicht seltenere Erkrankungen wie Bauchspeicheldrüsenkrebs, ne, wenn man dort auch in die Qualitätsdaten reingeht, ist das natürlich noch, wo ich sage, naja, wenn ich einen Eingriff an der Bauchspeicheldrüse brauchen würde, würde ich auch gucken, macht das jemand 10-mal im Jahr oder 20-mal im Jahr oder noch mehr? Und also insofern ist das schon richtig. Das Thema wird nur sein, wie kriege ich eben auch eine auskömmliche Finanzierung für eben dann Grundversorgung hin? Das ist ja jetzt genau sicherlich auch in der Diskussion, wie werden diese Vorhaltepauschalen ausgestattet, ne? Und ein Teil ist sicherlich dann auch Renommee, ne? Das haben wir natürlich auch, dass mit Hochglanzbildern, Social Media oder auch in Print geworben wird, für eben ja auch Hochleistungsmedizin. Im Moment will das jeder sein, ne? Und das ist sicherlich auch ein Weg.
Ja, es ist ja definitiv ein Verteilungskampf. Also sagen wir mal, die Krankenhauslandschaft hat rund mehr als 1700 Krankenhäuser noch, und das werden definitiv weniger werden. Wechseln wir doch mal kurz das Gebiet und kommen zu einem anderen Zukunftsthema, zur Digitalisierung. Deutschland und das Gesundheitswesen fremdelt ja etwas mit der Digitalisierung. Also die elektronische Patientenakte ist seit 20 Jahren auf dem Weg, seit mehr als 20 Jahren. Und jetzt kam wieder, dass man doch eine Verzögerung hat, dass jetzt zwar die Akten bereitgestellt sind, aber dass sie nicht so funktionieren, wie sie sollen. Wie ist denn Ihre Meinung? Wo sehen Sie Chancen für Digitalisierung und brauchen wir einen Paradigmenwechsel? Weil also es wird ja gerade im Gesundheitswesen immer wieder sehr zögerlich an die Digitalisierung rangegangen.
Ja, es ist unglaublich. Da könnte ich jetzt auch sehr leidenschaftlich werden, weil wenn man jetzt Krankenhäuser, die ich sicherlich am besten einschätzen kann, gucken, wir sind seit, sicherlich kann man jetzt schon sagen, Jahrzehnten, was unsere Patientenakten anlangt, sehr weit in der Digitalisierung im stationären Bereich. Das ist wirklich, muss man sagen, hat sich über die letzten Jahrzehnte eigentlich schon abgezeichnet. So, es ist einfach nur dieses Silo-Vorhaltung. Wir haben die Daten im Krankenhausbereich. Und viele, ich bin ja auch Patientin bei niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, haben auch schon die digitale Patientenakte. Jeder kennt das, er geht zum Arzt, jeder sitzt hinter seinem Bildschirm. Aber jeder hat das eben in seinem eigenen Silo. Und die große Herausforderung ist diese Interoperabilität. Oder wie kriege ich das hin, dass eben die Daten einmal zwischen den Leistungserbringern ausgetauscht werden können? Spielen sich ja noch wirklich anachronistische Szenen auch in der Realität ab, dass weiterhin irgendwie eine CD-ROM noch mit einem Kfz durch die Gegend gefahren wird. Das ist wirklich ein Thema. Also es hat sich schon vor Ort viel auch getan. Ich sag mal, Vivantes hat seit Gründung Anfang der 2000er ein klinisches Informationssystem, die ganzen bildgebende Diagnostik, das läuft alles in ein System rein. Aber der Austausch jetzt gerade, wenn wir hier Berlin uns angucken, war jetzt immer das Thema, wie können wir jetzt erstmal auch zum Beispiel mit der Charité, ist ja quasi unser Schwesterunternehmen, wie können wir, vorausgesetzt natürlich das Einverständnis der Patientin und des Patienten, dass eben nicht, wenn ich vorher in der Rettungsstelle bei Vivantes war und gehe jetzt in die Klinik, in die Charité, dass da noch irgendwie eine CD-ROM mit Kernspin-Aufnahmen transportiert wird. Und das ist eben die Frage der Operabilität. Und da ist zum Beispiel zwischen den zwei großen Unternehmen in den vergangenen Jahren schon umgesetzt. Ja. Aber was Sie meinen, was der Bürger, die Bürgerin, oder ich bin ja auch eine potenzielle Patientin, was ich jetzt wirklich auch, wenn man sagt, ich bin GKV-versichert, wie kriege ich das? Kriege ich das jetzt auf mein Handy? Im Moment ist das ja noch rudimentär, ja. Und da können einem wirklich graue Haare wachsen, ne? Dass wir jetzt vielleicht mal das E-Rezept haben oder was auch immer. Das ist jetzt über 20 Jahre. Ne? Und das war ja wirklich, man kann es ja mal so sagen, ein Gewürge, ne? Bis das jetzt rausgekommen ist. Und jetzt muss man gucken, wie wird es gefüllt, wenn die nächsten Schritte kommen. Im Moment ist ja noch wenig drin, ja. Und das ist eben schon auch, ich bin eine Freundin von, guck doch mal in die Nachbarschaft, wie machen es denn die anderen? Es ist nie zu vergleichen, 1:1, bin ich auch keine Freundin von, aber ich finde es immer interessant, wenn ein großer privater Klinikbetreiber, ich will jetzt keine Namen nennen, der auch in Spanien aktiv ist, und kennt jetzt beide regulatorischen Vorgaben, auch was EU-Regulatorik anlangt. Und dort kann es eben umgesetzt werden. Spanien ist weiter, als es jetzt hier bei uns in Deutschland ist. Und da muss ich auch sagen, habe ich auch kein Verständnis vor. Schützen wir die Daten oder wollen wir nicht lieber den Patienten schützen oder die Gesundheit schützen? Und da finde ich uns wenig mutig. Ja, sondern da müsste man eigentlich noch ein bisschen mehr Mut haben, auch zu sagen, es kann nie hundertprozentig sicher sein. Ja. Und ich frage mich immer, haben die Millionen Bürgerinnen und Bürger in Spanien, wandeln die traumwandlerisch durch die Gegend? Das ist ein EU-Land. Das verstehe ich dann auch immer nicht. Ja.
Ja, das wird ja gesagt, dass wir Deutschen die EU-Richtlinien noch mal etwas sorgfältiger und gründlicher umsetzen, als die eigentlich insgesamt für die anderen Staaten. Das Ganze muss immer finanziert werden. Minister Lauterbach sagt, Digitalisierung und Krankenhausreform könnten quasi der Gamechanger sein und damit könnte die ansteigende Kostenentwicklung gebremst werden. Sehen Sie das auch so?
Also bis zum Beweis des Gegenteils nein, würde ich jetzt mal wirklich sagen, nein, das sehe ich nicht so. Ich halte die Digitalisierung für unabwendbar, um überhaupt auch weiter Versorgung und Qualität sicherzustellen, möglicherweise Effekte durch die Demografie, Sicherstellung der Versorgung in ländlichen Gebieten über Telemedizin, Applikationen, was auch immer. Aber dass das jetzt ein Instrument wäre, um zu sparen, mal platt gesagt, das glaube ich nicht. Das glaube ich definitiv nicht. Es sichert einfach nur, wir werden schneller, wir haben mehr Möglichkeiten, ne? Weil wir haben ja auf der einen Seite einmal die Demografie, durch viele Faktoren bedingt eben auch Ausgabensteigerung. Aber was die nächsten Jahre noch vielleicht dann auch eine weitere oder bringt es ja jetzt schon Dynamik, ist eben auch der medizinisch-technische Fortschritt. Alles das, was in der Onkologie, aber auch bei neurologischen Erkrankungen, die wirklich auch, das sind keine Kolibri-Erkrankungen, und wo schon auch durch die Forschung erhebliche Fortschritte gemacht werden oder die dann auch in den Markt reinkommen. Genomik, was auch immer, das wird nochmal so ein Tumorversorgung, ja. Das wird auch nochmal so einen Schub geben, einen positiven Schub in der Versorgung. Aber eben die Frage, was ist finanzierbar, was soll finanziert werden über die Systeme. Ja. Und Sie haben eingangs gesagt oder Herrn Lauterbach zitiert, wir haben zu viel Geld im System. Das würde ich jetzt so gar nicht sagen, weil das ist immer eine Frage der Aushandlung innerhalb auch der Gesellschaft. Und natürlich ist es dann eine politische Frage, die dann auch politisch diskutiert wird. Wie viel wollen wir ausgeben und wofür? Ich würde das gar nicht mal werten als zu viel oder zu wenig. Ich gucke mir nur die Zahlen an im OECD-Vergleich oder auch weiter. Und pro Kopf, das kann man rechnen, wie man will, in Dollar oder Euros, macht es auch nicht besser. Und da sieht man eben, dass wir weiterhin an Platz 3 sind. Ja. Und wenn man dann guckt, okay, wie ist denn eigentlich die Versorgungsqualität? Wie fühlen wir Deutschen uns denn? Ne? Wie alt werden wir denn? Werden wir die ältesten Bürgerinnen und Bürger Europas oder der Welt? Und da muss man ganz klar sagen, nein, sind wir nicht. Ne? Also es ist nicht nur eine Frage von Euros, die ich in das System reingebe. Weil, das ist ein unendliches Feld.
Wir sind jetzt kurz vor der vorgezogenen Bundestagswahl und es ist ja relativ ruhig, was das Themenfeld Gesundheit, Gesundheitsversorgung und GKV-Finanzen angeht. Also da halten sich die Parteien sehr bedeckt und wenn man fragt, wie wollen sie das finanzieren, dann wird immer gemurmelt, egal aus welcher Ecke, ja, Effizienzgewinne und Man muss eben die Patientinnensteuerung verbessern und so, aber es wird quasi ein Stück weit wegdiskutiert, was ja viele Branchenvertreter, jetzt Fachleute sagen. Wir haben ein Problem in der Pflege, wir haben ein Problem in der Krankenversicherung, also die einzelnen Dinge sind kurz vor dem, dass nicht mehr alles finanziert werden kann, was finanziert werden muss. Gleichzeitig gibt es ja Tarifsteigerungen. Marburger Bund hat sich jetzt gerade geeinigt. Finden Sie das ein bisschen unfair, dass so ein wichtiges Thema wie Gesundheit jetzt quasi in diesem Wahlkampf quasi ja nicht mal mehr wahrgenommen wurde?
Ja, Sie haben die zwei Themen ja genannt, was soziale Sicherungssysteme anlangt. Und das Dritte, was auch außen vor steht, ist die Rente. Ja, wenn man mal den Bogen jetzt ganz groß schlagen will. Und das sind natürlich Themen, das sind ja schlaue Menschen, unsere Politikerinnen und Politiker, die wissen das alle. Und da muss es auch keine Rocket Science, um das zu kalkulieren. Ich gehöre auch zu den Baby-Boomern, was dort passiert. Ja, und dort sind auch viele Expertinnen mit großen Rechenmaschinen. Also ich gehe davon aus, dass sie das schon sehr wohl wissen. Aber das sind natürlich keine Themen, mit denen ich im Wahlkampf punkten kann. Ja, das ist eben Finanzierung von Krankenversicherung, Pflegeversicherung. Ja, es werden immer Forderungen aufgestellt und dann eben der nächste Elefant, der ja im Raum steht, die Rentenversicherung. Ja, also das ist ja auch ein großes Ding mit viel auch sozialem Sprengstoff. Ne? Und angesichts im Moment der politischen Großlage mit Krieg in Europa ist das natürlich im Moment und den ganzen politischen Verwerfungen, die Migrationsfrage, ist das in der Tat, ist das Thema überhaupt nicht präsent. Sehe ich auch so. Und es wird aber keiner drumherum kommen. Und genau wegen dieser Gründe, und das treibt auch mich auch als Person um, ich sehe einfach, wir werden mehr Geld unseres Bruttoinlandsprodukts und die Wirtschaftsleistung ist im Moment, wenn sie überhaupt auf einer stabilen Seitwärtsbewegung ist, aber nicht in einer Wachstumsphase, für Rüstung, ja, und für Verteidigung. Das ist etwas, was auch überall, das ist im Moment präsent, um zu gucken, wie wird sich das auch mit der Schuldenbremse sicherlich dann auch entwickeln. Aber die Themen, die jetzt uns anlangen für die Finanzierung der Systeme, das ist im Moment, ja, ich denke, es ist, damit ist nicht zu punkten und das fasst man im Moment nicht an. Aber das wird die nächste Bundesregierung sicherlich, da wird sich der nächste Bundesgesundheitsminister oder Ministerin mit befassen müssen, ja. Und das Thema ist ja dann auch, wie wird ja gerade beschworen, unsere Wirtschaftsleistung, auch das Gesundheitssystem hängt an der Wirtschaftsleistung, ja. Und wie wettbewerbsfähig sind wir, wenn unsere Sozialabgaben weiterhin steigen, wird das ja auch nicht eher der Wettbewerbsfähigkeit zuträglich sein.
Ja, möglicherweise wird das Thema, wo es nicht im Wahlkampf behandelt wurde, eins der ersten sein, das dann quasi angepackt wird, weil es gilt ja in der Politik, man muss die schlimmen Dinge quasi gleich am Anfang der Legislatur erledigen. Und je näher man zur Wahl, der weiteren Wahl dann wieder kommt, dann widmet man sich den Wohlfühlthemen.
Gibt es noch Wohlfühlthemen politisch?
Vielleicht. Aber wir sind, wenn es um die Verteilung von Geld geht, natürlich auch schnell bei der Ethik in der Medizin, weil wenn man sagt, in anderen Ländern, zum Beispiel in Großbritannien wurde ja diskutiert, wenn jemand ein bestimmtes Alter überschritten hat, dann werden bestimmte Behandlungen, Operationen nicht mehr vorgesehen, weil die Restlebensdauer des Patienten, der Patientin sei nicht mehr lang genug. Wie ist da Ihre Meinung? Sie beschäftigen sich ja mit Ethik in der Medizin. Was sind da die großen Herausforderungen, ethischen Herausforderungen, die sich auch für Krankenhäuser eben in den nächsten Jahren auftun?
Ja, wir haben ja diese fantastischen Entwicklungen, ja, also gerade was auch im Bereich jetzt der Tumor oder auch neurologischen Erkrankungen zumindest sich da abzeichnet, ist das ja für uns als Bürgerinnen und Bürger ist das ja erstmal was Positives. Und jetzt ist eben die Frage, wie können wir auch die Finanzierbarkeit ganz prägnant sind ja so die 1-Million-Euro-Spritze zum Beispiel für Kinder mit zwar sehr, sehr seltenen Erkrankungen. Es gibt jetzt auch so eine Entwicklung, wird auch immer von Hajo Krömer angeführt für eine bestimmte Bluterkrankung, wo zum Beispiel die Universitätsmedizin hier eine große Ambulanz hat. Ja, und wenn das jeder dieser Patienten bekäme, wie gesagt, würde das das Versicherungssystem kollabieren lassen. Ja, und wir brauchen die Debatte, wer oder nicht wer bekommt was, aber wie wollen wir das verteilen, was wir haben, das Geld und wo soll es eingesetzt werden? Und das wird in Zukunft mit diesen ganz innovativen Verfahren, wo ja auch die pharmazeutische Industrie mit Grundlagenforschung ja auch investiert, ja, und das wird sicherlich ganz spannend. Oder gibt auch andere Medikamente für häufigere Erkrankungen, Hepatitis C, ja. Und gibt's also eine ganze Reihe. Wie können wir das sicherstellen? Weil es wird sofort natürlich, wenn Ansätze sind, dass das hilft, der Wunsch da sein, dass das dann eben auch dann in die Klinik kommt, ja. Und dass das dann eben auch dann ja in der allgemeinen Versorgung als Leistung auch finanziert wird. Das gibt's ja auch jetzt schon. Deswegen werden von den Kliniken, das ist jetzt sehr speziell, auch Entgelte mit den Krankenkassen verhandelt für neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden. Und auch das ist, gibt's ja nichts, was in Deutschland nicht geregelt ist. Aber das wird eine große Herausforderung sein. Und da, Sie haben eben das Stichwort genannt, wie führen wir die Debatte auch öffentlich und nicht irgendwie hinter verschlossenen Türen? Also wie kann man so einen Prozess gestalten, um eben zu gucken, ja, man wird nicht allen alles zu jeder Zeit, kann nicht alles finanziert werden zukünftig. Da bin ich der festen Überzeugung.
Also wenn wir zwei Beispiele rausnehmen, im Bereich der Brillen ist es ja so, dass man kaum noch was als Kassenleistung bekommt. Und auch wenn sie ihre Zähne, wenn die schlecht sind, dann ist es auch sehr überschaubar, was da der Kassenanteil ist. Das sind jetzt, sagen wir mal, so zwei Felder, wo schon ein Stück weit eben reduziert wurde, der Leistungskatalog. Ja, kommen wir zum Abschluss, wenn wir das alles jetzt in der Jetztzeit uns angeguckt haben. Was wünschen Sie sich für ein zukunftsfähiges Krankenhaus im Jahr 2030, wenn wir das mal so als Perspektive aufmachen für unsere Hörerinnen und Hörer?
Also ich würde fast sagen, 2030 ist morgen. Wir haben 2025, also das werden, denke ich, inkrementelle Fortschritte sein, aber so das Krankenhaus der Zukunft. Also ich wünsche mir gute Strukturen, auch gute bauliche Strukturen. Ja, und mit einem Krankenhaus, man kann schon sagen, wir werden es um IT, um das drumherum bauen. Ja. Und was zum einen natürlich eben eine gute Patientenversorgung oder für die Patienten liefert, aber auch eben gute Prozesse ermöglicht. Ja. Von der Finanzierung her, ich meine, das sind jetzt alles Plattitüden, eine auskömmliche Finanzierung. Nur auf der anderen Seite, ich habe jetzt in meinen auch 30 Jahren, aktiven Jahren, das noch nicht erlebt, dass das Gesundheitssystem mal zufrieden war, muss man auch sagen. Ja. Und ich kenne keine Periode, auch als es Vollbeschäftigung und der Basisfallwert war gut verhandelt und alles möglich. Ich will jetzt nicht das Wort, es waren goldene Zeiten. Wir waren immer unzufrieden, das System, ja. Aber im Moment, wie es jetzt ist, dass ich sage, ich drehe die Schraube und guck mal, wer am längsten durchhält, ist natürlich, ich sag mal, auch nicht smart. Also insofern sollten schon auch Anreize gesetzt werden für wirtschaftliches Handeln, weil da bin ich der festen Überzeugung, zurück zu, erstattet mir mal meine Kosten, wie es in den 70er Jahren war. Und auch da sind nicht die Kosten 1:1 erstattet worden, sollte man schon gucken, eben wie ist die, wie ist auch die Qualität, und ich erwarte auch immer einen wirtschaftlichen Umgang mit versicherten Geldern, ja. Und aber auch zu sagen, was ist der, das Outcome, da ist sehr viel auch passiert über Qualitätsmessungen, über Reporting, auch von Ergebnissen aus Kliniken. Und dann, das würde ich mir wünschen für ein Krankenhaus, eine auch qualitätsorientierte und auch, ja, Outcome-basierte Finanzierung.
Frau Dr. Grebe, vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich, dass Sie mit uns die ganzen Themen durchgegangen sind und ja, wünsche Ihnen alles Gute und auf bald.
Ja, sehr gerne, Herr Nitz. Vielen Dank für das Gespräch.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren wöchentlichen Einblick-Podcast unter einblick-newsletter.de.